Ab wann nerven die Hinweise, also die blinkenden Lichter oder Töne von neuen Assistenzsystemen beim Autofahren? Wie sollte eigentlich die User Experience bei unseren künftigen Trips mit Flugtaxis aussehen? Und lassen sich Behördengänge nicht besser gestalten? Egal, ob es um die Entwicklung neuer technischer Systeme oder um Dienstleistungen geht, XR-Technologien können beim Prototyping und Design echten Mehrwert liefern. Wie? Das werden wir heute feststellen.
Also VR, XR als Prototyping-Tool, als Umgebung, die man nutzen kann, um Ideen erlebbar zu machen.
Wenn man zum Beispiel an fahrerlose Fahrzeuge denkt, wie können die in Zukunft mit Fußgängern zusammen ein sicheres Straßenerlebnis haben?
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR-Hub Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und in dieser Folge habe ich zwei Gäste, Lorenz Prasch und Philipp Marun. Die beiden sind Experten für Ergonomie, für nutzerzentriertes Design und für Mensch-Maschine-Interaktion. Sie haben an der Technischen Universität in München promoviert und auf Basis ihrer Forschung dann eine Firma namens Proband 15 gegründet. Was Proband 15 macht, das habt ihr vorhin im Teaser schon kurz gehört. Jetzt gleich werden Lorenz und Philipp es genauer erklären. Und wir lernen dabei auch noch, was Ergonomie eigentlich ist. Los geht's! Hallo Lorenz, hallo Philipp. Herzlich willkommen im New Realities Podcast.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Euer beider Fachgebiet, über das wir heute sprechen wollen, im Kontext von XR ist Ergonomie. Dabei denken viele, auch ich in dem Moment, weil ich leider mal wieder Rückenschmerzen habe, an ihren Schreibtischstuhl. Aber das ist nur ein kleiner Teilbereich von Ergonomie. Könnt ihr uns verraten, was noch mehr in diesem Begriff drinsteckt, was sich dahinter alles verbirgt?
Ja, sehr gerne. Also du hast schon gesagt, der Schreibtischstuhl ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel für Ergonomie, für die Arbeit des Ergonomen. Es ist aber nur ein Teilbereich natürlich. Grundsätzlich Ergonomie, Ergon und Nomos, also es ist ein Kunstwort aus zwei griechischen Worten. Ergon bedeutet Arbeit oder Werk und Nomos bedeutet sowas wie Regel oder Gesetz. Das heißt, die Ergonomie ist grundsätzlich mal eine Wissenschaft, die von den Gesetzmäßigkeiten menschlicher Arbeit handelt. Das bedeutet, wir suchen irgendwie in der menschlichen Arbeit nach Regelmäßigkeiten, nach Dingen, die man verändern kann, nach Dingen, die immer wieder auftreten, sodass man gewisse Input-Output-Beziehungen bilden kann. Und das ist auch so ein bisschen, wo die Ergonomie ganz in der Tradition ganz, ganz stark jetzt gewesen ist, vor allem irgendwie im letzten Jahrhundert, also 19. Jahrhundert so, als arbeitswissenschaftliche Disziplin. Das bedeutet, klar, ich bin da ein bisschen gebiased natürlich als Ergonom, aber es gibt Ergonomen, die natürlich alle recht haben, die die Ergonomie so als eine der wichtigeren Wissenschaften hinsichtlich des wirtschaftlichen Fortschritts im letzten Jahrhundert bezeichnen, weil du dir halt einfach mal systematisch Arbeit angeschaut hast. Ja, das heißt, wenn wir uns so angucken, was hat so Arbeit ausgemacht im letzten Jahrhundert, dann sprechen wir da ganz, ganz viel von den industriellen Revolutionen. Ja, erste, zweite, dritte, vierte und so weiter. Wobei man davon ausgeht, dass die erste industrielle Revolution, also die Erfindung der Dampfmaschine, zwar zum ersten Mal irgendwie möglich, physische Arbeit, die davor von Menschen verrichtet werden musste oder von Tieren, irgendwie von Maschinen abbilden zu lassen. Zweite industrielle Revolution, dann Elektrizität. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das Ganze, diese Energie zu verteilen, zu nutzen und diese physische Arbeit flächendeckend irgendwie verrichten zu lassen von Maschinen. Dritte Revolution war dann die Erfindung des Computers. Also erste kognitive Tätigkeiten können irgendwie von Maschinen substituiert werden. Ich kann also Dinge automatisieren, die vorher nur der Mensch konnte. Und vierte industrielle Revolution, wo wir gerade wahrscheinlich mittendrin stecken, Internet, KI. Das heißt, ich enable wirklich alle möglichen Leute, das tatsächlich auch zu tun. Ich verteile diese Möglichkeit, kognitive Arbeit, früher nur von Menschen, jetzt auch von Maschinen ausführen zu lassen. So, das ist so ein bisschen das, wo die Ergonomie herkommt. Und entsprechend versucht sie immer, das ist, was die Ergonomie so ein bisschen ausmacht, einen Systemansatz zu fahren. Das bedeutet, wir versuchen die unterschiedlichen Faktoren, die so ein Arbeitssystem hat, so auszulegen, dass wir eine optimale Synthese aus Systemperformance und Wohlergehen haben. Und das Ganze passiert in der Regel menschzentriert. Das heißt, wir versuchen die Arbeit, die soziotechnischen Systeme, die zum Einsatz kommen, an den Menschen anzupassen, statt andersrum. Das bedeutet also nicht wie am Fließband, das Fließband fließt in einem gewissen Takt und der Mensch muss halt in diesem Takt schaffen, ansonsten fährt das Fließband ihm davon, sondern wir versuchen das so anzupassen, dass dieses Fließband in genau dem Takt fließt, den Takt vorgeben kann und gegebenenfalls auch anpassen kann, sodass die Menschen ihre Arbeit effektiv, effizient und zufriedenstellend durchführen können.
Okay. Das war doch schon mal ziemlich einleuchtend. Aber es zeigt natürlich auch, dass es ein sehr großes Fachgebiet ist. Also da geht es um, wenn es um Arbeitsprozesse geht, soziotechnische Systeme. Das heißt, es gibt sehr viele Themen, Fragestellungen, auf die man sich stürzen kann als Ergonom. Nun stellt sich natürlich jetzt für uns in diesem Podcast die Frage, was haben XA-Technologien damit zu tun? Die kommen ja schon seit ein paar Jahren zum Einsatz, auch in eurer Forschung. Vielleicht könnt ihr erklären, was XA-Technologien in der Ergonomie für eine Rolle spielen und das möglicherweise an den Beispielen, wie ihr es auch zum ersten Mal oder anfangs eingesetzt habt.
Ja, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Bürostuhl, glaube ich. Und die Ergonomie kommt ja immer dann zum Tragen, wie es der Lorenz schon ein bisschen erklärt hat, wenn Mensch und Maschine in irgendeine Art von Interaktion treten. Und genau diese Schnittstelle versucht die Ergonomie eben zu designen. Und hier ist es aber auch schon in der Historie ganz lang gang und gäbe, dass man Simulationen einsetzt. Und die ältesten Modelle daraus sind wahrscheinlich Flugsimulatoren. Die wurden, ich glaube, Anfang letzten Jahrhunderts bereits schon eingesetzt. Da waren sie noch sehr analog, ohne irgendwelche Anzeigetechnologien natürlich. Und dann ist man da von der Fliegerei noch einen Schritt weiter gegangen Richtung Fahrzeugführung, vor allem um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und da kennen ganz, ganz viele die heutigen Fahrsimulatoren. Und das ist, wo in der Ergonomie virtuelle Anzeigetechnologien oder XA-Technologien im weitesten Sinne das erste Mal richtig Fuß gefasst haben, weil es unterschiedlichste Vorteile mit sich bringt. Zum einen ist es natürlich wahnsinnig sicher. Ich muss keine Verkehrsversuche in der tatsächlichen Straßenumgebung durchführen und provoziere im schlimmsten Fall irgendwelche Unfälle. Zum anderen ist es aber auch sehr, sehr kontrollierbar. Ich habe nicht den Straßenverkehr, der im Zweifel macht, was er will, sondern ich kann ganz, ganz gezielt irgendwelche Ereignisse triggern und damit untersuchen, wie sich die fahrzeugführenden Personen darauf verhalten. Und auch neue Technologien untersuchen, zum Beispiel Fahrzeuge, die es noch gar nicht gibt, oder neue Anzeigesysteme testen, die es auch noch nicht gibt, die noch im Prototypenstadium sind und die ich nicht umständlich erstmal ins Fahrzeug integrieren muss, sondern einfach in Virtual oder Augmented Reality schon untersuchen kann. Und jetzt ist man so ein bisschen den Weg gegangen von erst Flugsimulatoren, dann über Fahrsimulatoren, hat man sich die Frage gestellt, was für Simulatoren könnten wir als Ergonomen noch bauen? Weil Ergonomen einfach sehr, sehr gerne Simulatoren bauen, wie ich es ja gerade schon wegen der unterschiedlichsten Gründe genannt habe. Und da habe ich das erste Mal Berührungspunkte mit XA-Technologien in meiner Forschung damals im Rahmen meiner Promotion gesammelt, weil sich da die Frage gestellt hat, wenn wir jetzt schon Fahrsimulatoren haben, dann könnten wir doch eigentlich auch Fußgänger untersuchen und Fußgängerverhalten besser und sicherer machen. Oder zum Beispiel auch untersuchen, wie sich Fußgänger mit neuen Technologien miteinander verständigen können, die noch gar nicht auf der Straße sind. Wenn man zum Beispiel an fahrerlose Fahrzeuge denkt, wie können die in Zukunft mit Fußgängern zusammen ein sicheres Straßenerlebnis haben? Und da eignen sich diese Technologien natürlich sehr, sehr gut. Und das war ungefähr 2016, 2015, so um den Dreh, auch im Zuge der Welle von neuen Anzeigedisplays, wenn man jetzt an neue Headsets, die alle rausgekommen sind, Oculus Quest ist neu rausgekommen und die ganzen Development Kits, dann hat es natürlich sehr, sehr viel ermöglicht. Und so ist dann eine Riesenblase auch in der Ergonomie aufgegangen, die eben neue Forschungsbereiche ermöglicht hat.
Das war übrigens Philipp, nur damit ihr einmal identifizieren könnt, wer war. Erste Antwort Lorenz, jetzt Philipp. Merkt euch die Stimmen, damit ihr wisst, wer nachher spricht. Okay, es geht um den Straßenverkehr. Ging es bei deinem ersten Forschungsprojekt, hast du gesagt, Philipp. Seitdem hat sich viel getan, aber dem Thema seid ihr ja auch ein bisschen treu geblieben, wenn ich das richtig aus unserem Vorgespräch in Erinnerung habe. Ihr habt inzwischen eine eigene Firma gegründet, Proband 15 heißt die, um eure Erfahrungen aus der Wissenschaft zu kommerzialisieren. Wie war denn der Weg dahin? Inwiefern habt ihr euch an der Hochschule schon, an der Universität schon mit XR beschäftigt in der Ergonomie und wann kam der Moment, hey, das können wir vielleicht auch kommerzialisieren, im positiven Sinne gemeint?
Mhm. Lorenz hier. Ich helfe euch ein bisschen, ne, dass wir es uns alle nicht merken müssen. Das ist auch so ein schönes ergonomisches Prinzip, ne? Recognition rather than recall hilft den Leuten immer, dass sie sich Dinge nicht merken müssen. Das hält den Mental Load niedrig, dann sind mehr kognitive Kapazitäten über für die wirklich wichtigen Dinge. der Philipp hat schon gesagt, wir haben uns beide kennengelernt an der Uni. Im Rahmen unserer Promotion. Und der Philipp war da schon sehr, sehr aktiv und sehr, sehr versiert im Bereich XR, im Bereich VR. Er hat es vorher erzählt, er hat ein bisschen sich in die Fußgängersimulationsthematik eingefräst und war da so recht nah an der klassischen Ergonomie, wie eben schon gesagt, mit dem Simulatorbau. Ja? Also, dass man einfach irgendwie es schafft, Situationen immersiv erlebbar zu machen, aber sie gleichzeitig kontrollierbar hält. Und ich kam so ein bisschen aus der User Experience, User Interface Research Ecke, kombiniert mit, das kommt man nicht aus, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, so ein bisschen mit Design und Produktentwicklung. Das haben wir dann festgestellt, eigentlich macht man für jegliche Art von guter Produktentwicklung heutzutage irgendwie human-centered Design. Ja, das heißt, man baut das System um den Menschen herum. Man versucht erstmal rauszufinden, was sind denn eigentlich Probleme, die wir lösen könnten? Was sind tatsächlich auch die grundlegenden Probleme dahinter und nicht nur die offensichtlichen Probleme, über die wir hier so sprechen? Und versucht die dann möglichst iterativ, indem man die Nutzer immer wieder mit einbindet, zu lösen. Weil umso früher man sich Feedback holen kann, das gilt in dem User-Centered-Design-Prozess als sozusagen, als kategorischer Imperativ quasi, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hinterher richtig liegt. Beziehungsweise umso früher ich feststelle, dass ich daneben gelegen bin, desto leichter fällt es mir, meine Idee wieder zu verwerfen und zu verändern. Und das ist im Grunde genommen dann das, wo wir gesagt haben, Mensch, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Also VR, XR als Prototyping-Tool, als Umgebung, die man nutzen kann, um Ideen erlebbar zu machen. Denn das ist in letzter Instanz das, was jede Art von Prototyp darstellt. Es ist irgendeine Entität, mit der ich sagen kann, die kann ich Leuten in die Hand geben. Und dann können Sie sich vorstellen, haben Sie eine relativ konkrete Vorstellung davon, was möchte ich eigentlich tun damit? Und das ist das, was wir jetzt auch im Rahmen unserer Firma tun, im Rahmen unserer Firma machen. Wir versuchen an dieser Stelle möglichst früh im Entscheidungsprozess, im Designprozess, im Entwicklungsprozess datengetriebene Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Philipp hat es schon gesagt, wir kommen beide aus der Wissenschaft. Das heißt, da muss man immer Daten erheben, ja? Und deswegen wissen wir recht gut, was da geht, was da nicht geht und können so sinnvolle Umgebungen bauen, sodass man adäquat Daten erheben kann, auf deren Basis man eine Entscheidung treffen kann, in welche Richtung eine Entwicklung weitergehen soll. Sei es jetzt bei einem Service, einem Produkt oder aber bei einer Forschungsfrage.
Lasst uns das gleich konkret machen. Vielleicht habt jeder von euch ein Beispiel für mich, an was für Projekten ihr mit Kundenpartnern so arbeitet.
Ja, gerne. Bis jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viele, sehr große Worte mitgebracht hauptsächlich, unter denen man sich vielleicht nicht ganz konkret vorstellen kann, wie das Ganze überhaupt aussehen kann. Aber ich glaube, anhand von den Projekten oder ein, zwei Beispielprojekten wird es bestimmt verständlicher. Ich habe schon Fahrsimulatoren, Flugsimulatoren und Fußgängersimulatoren angesprochen und dass wir einfach sehr, sehr gerne Simulatoren bauen. Das haben wir natürlich nicht verloren, diesen Spaß, und bauen immer noch Simulatoren. Unter anderem haben wir eine Forschungsumgebung gebaut für einen Drohnensimulator. Und da war die Forschungsfrage, die in einem ganzen Forschungskonglomerat stand, Wie kann denn ein Passagierdrohnenflug in Zukunft aussehen? Und zwar nicht nur der Flug, sondern wie sieht die ganze Customer Experience von diesem Flug von A nach B aus? Das heißt, wo landet diese Drohne überhaupt? Hat die zum Beispiel ihren eigenen Vertiport, wo sie landet? Wie stelle ich mir diesen Vertiport vor? Hat der ein Gate? Hat der eine Sicherheitskontrolle? Wie groß ist der? Wie ist diese Drohne aufgebaut? Wie viele Personen können da Platz drin haben? Schauen die sich gegenüber an oder sitzen die in Reihe? Wo kommt mein Gepäck hin? Wie lange dauert so ein Flug? Natürlich wahnsinnig viele Fragen, die alle noch schwer zu beantworten sind, außer man hat den richtigen Simulator dafür gebaut. Und das haben wir eben genau in diesem Forschungsprojekt gemacht. Und ja, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass die Leute einfach mal die VR-Brille aufsetzen und diese ganze Experience von A bis B in dem Fall mal erleben. Also wie boarde ich? Wie sieht der ganze Vertiport aus? Wie sieht der Flug aus? Ich kann auch noch gleich ein zweites Beispiel mitbringen. Da ging es um eine ganz, ganz andere Fragestellung, die aber sehr verwandt oder sehr begründet in der Ergonomie ist. Da geht es um Personas. Und Personas werden in der Ergonomie sehr, sehr stark oder generell im UI-UX-Design eingesetzt oder User-Centered, Human-Centered Design, um immer die späteren Nutzer und Nutzerinnen vor Augen zu haben. So eine Persona beschreibt archetypisch, wie denn meine Nutzerinnen später aussehen, wo die zur Arbeit gehen, wie alt die sind, in welchem familiären Umfeld die leben und so weiter. Das Ganze hat man heutzutage oft einfach als Steckbrief vor sich liegen oder als PowerPoint-Folie. Wahrscheinlich ganz auch die meisten Hörer von diesem Podcast haben bestimmt schon mal Berührungspunkte mit einer Persona gesammelt und haben dann vielleicht auch die gleiche Erfahrung gehabt wie wir, dass die Persona ganz, ganz oft dann in der Schublade verschwindet und einfach in Vergessenheit gerät. Und hier haben wir uns die Frage gestellt, wie könnte man das Ganze so gestalten, dass das eben nicht passiert, sondern dass man eine wirkliche empathische Beziehung zu dieser Nutzergruppe oder zu diesem Archetypen aufbaut und die nicht einfach nur in der Schublade landet und in Vergessenheit gerät. Und hier haben wir mal einen Forschungsansatz gehabt, dass wir eine Virtual Reality Experience bauen, wo man die Persona einfach zu Hause besuchen kann. Bei uns das Zuhause von der Person ganz, ganz viel auch über die eigene Lebenswelt erzählt. Wenn ich jetzt jemanden zu Hause besuche und bin das erste Mal bei dem oder der Person in der Wohnung, dann ist ganz häufig das Erste, was man bekommt, eine Wohnungsführung. Oder wenn man umgezogen ist und eine neue Wohnung hat, dann wird erstmal allen Freunden die neue Wohnung gezeigt, weil das eben so wahnsinnig viel über diese ganze Person aussagt. Da haben wir uns gedacht, warum geht man nicht mal den Schritt von einem einfachen Papier mit einem Bild drauf, wo ein paar Stichpunkte oder Bullet Points draufstehen, dazu die Person zu Hause zu besuchen. Und dann kann uns einfach die Einrichtung von der Wohnung, die Größe von der Wohnung, der Blick aus dem Fenster und die Person, die auf der Couch sitzt und sowas selber erzählt, ganz, ganz viel verraten. Ich kann vielleicht einen Blick ins Schlafzimmer werfen oder in die Küche oder auch ins Bad und kann so ein bisschen die Wohnung für mich erkunden und so im Endeffekt einfach eine sehr, sehr tiefliegendere Verbindung zu unserer Nutzergruppe aufbauen. Also einfach mal ein neues Tool entwickelt für die Ergonomie selbst in diesem Sinne.
Könntest du ein bisschen aufzählen, wer sich mit welchen Themen und Fragen und Problemen an euch wenden könnte? Oder gibt es da erstmal wenig Grenzen?
Oh mein, grundsätzlich gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viele Grenzen. Es ist ganz witzig, wenn du sagst, wer sich mit welchen Fragestellungen an uns wenden könnte. Weil häufig passiert es tatsächlich, dass sich Leute an uns wenden und sagen, Jungs, wir müssen jetzt was im Metaverse machen. Wir müssen jetzt was mit VR machen oder so. Ohne dass da ein Anwendungsfall dahinter steckt. Und ganz viel unserer Zeit verbringen wir damit, Leuten, Menschen zu sagen, ja, nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst nichts mit VR machen. Das ist so ein bisschen deswegen mittlerweile auch Teil unserer Herangehensweise, dass wir häufig gemeinsam schauen. Wenn ihr Bock habt, ist schon mal sehr gut, ihr seid auf einem guten Weg. Aber es muss natürlich einen sinnvollen Use Case geben. Das ist auch so ein bisschen, kommt so grundsätzlich aus dieser nutzerzentrierten oder menschzentrierten Gestaltungsgeschichte, dass man sich erst immer mal anschaut, gibt es denn hier ein sinnvolles Problem, das man lösen kann? Und der Philipp hat schon gesagt, also es ging jetzt über Flugtaxis oder irgendwie methodische Use Cases aus der Wissenschaft bis hin zu irgendwie Regulatorik, ja, wo wir gesagt haben, wir machen mal was mit einer Regulierungsbehörde. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, Wolfgang, fährst du Auto, hast du ein Auto?
Ich habe ein Auto und ich fahre Auto. Ich oute mich hiermit.
Ja, wie modern ist das denn?
Es ist 10 Jahre alt.
Sehr gut. Und
damals war es schon relativ modern.
Sehr gut. Warst du kürzlich mal in so einem neuen Auto gesessen?
Ja, war ich.
Hast du vielleicht mitbekommen, dass das plötzlich an ganz, ganz vielen Stellen anfängt zu bimmeln und zu piepsen und irgendwelche Dinge von dir zu wollen?
Ja, und das, am meisten habe ich festgestellt, dass es ja aktiv ins Fahrgeschehen eingreift, was früher nicht der Fall war. Was mich auch echt gestört hat.
Ja, ja, das, also ich kann dich beruhigen, da geht's nicht nur dir so. Und es ist auch was, also diese ganzen Assistenzsysteme, die alle irgendwie jetzt so ein Zwischenschritt sind, mehr oder weniger auf dem Weg der Vision des autonomen Fahrens, die sind natürlich mittlerweile ganz schön flächendeckend in den Autos verbaut. Und da ist es jetzt häufig mittlerweile so, wir haben natürlich nur eine gewisse kognitive Kapazität, ne, um unterschiedlichste Informationen A aufzunehmen, B richtig zuzuordnen und C dann auch noch adäquat darauf zu reagieren. Und da hatten wir jetzt ein Projekt eben mit einer Regulierungsbehörde, wo wir gesagt haben, wir schauen uns das mal genauer an. Wie nervig dürfen denn solche Automobile sein? Gibt es die Möglichkeit, dass man vielleicht dadurch, dass momentan arbeiten viele dieser Systeme mit sogenannten Warnkaskaden, das heißt, wenn irgendein Sensorwert eine gewisse Schwelle überschreitet, dann fängt es an zu blinken oder zu bimmeln oder zeigt mir irgendwas an, einzugreifen im Zweifel direkt ins Fahrgeschehen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man das Ganze ein bisschen dynamischer gestaltet, ja, also dass das Ding sich langsam einfadet. Und wenn ja, wie genau kann sowas aussehen, damit es noch sinnvoll verarbeitbar und nutzbar ist? Und da haben wir ganz, ganz früh VR eingesetzt als Simulationstool, als auch Co-Creation-Tool, um mit Experten und Expertinnen zusammen solche Systeme gestalten zu können. Weil du natürlich auf der einen Seite so ein System gestalten kannst, irgendwie am Computer, wenn du dir überlegst, so und so müsste es funktionieren, und dann sitzt du in deinem ruhigen Büro und denkst dir, ja, alles klar, und wenn das eine jetzt rot leuchtet und dann das andere orange, dann muss klar sein, das Rote ist irgendwie drängender als das Orangene. Aber wenn du mal in einer Fahrumgebung bist, wo wirklich von links kommt der Fahrradfahrer, von hinten rechts hupt einer und überhaupt außer den Leuten gerade die Kirchturmglocken, das heißt, du bist irgendwie zusätzlich noch auditiv belastet, da gehst du ganz anders ran an sowas. Wenn dann noch irgendwie ein Stress dazukommt, wie ein Zeitdruck oder so, dann ist deine Verarbeitungskapazität plötzlich massiv eingeschränkt. Und für sowas zum Beispiel kann man sehr, sehr gut, es ist so ein Paradebeispiel eigentlich dafür, wie man XR sehr, sehr früh im Entwicklungsprozess einsetzen kann, um eben eine sehr, sehr immersive Experience zu schaffen, im Vergleich zu klassischen nutzerzentrierten Design-Tools, die dann häufig ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind, gerade in der Entwicklung.
Das führt uns zu der Frage, welche XR-Technologie ist eigentlich wann die beste? Du hast das Wort immersiv erwähnt. Es ging jetzt schon mehrmals um Virtual Reality-Anwendungen. Aber gerade dieser Lärm, diese Hektik draußen im Straßenverkehr, die gibt es natürlich auch in der realen Welt. Und da könnte man ja auch Augmented Reality einsetzen. Was ist eure Erfahrung? Wann macht Augmented oder Mixed Reality, wann macht Virtual Reality mehr Sinn für das, was ihr vorhabt?
Ich würde sagen, es kommt wie immer in der Wissenschaft ganz auf den Anwendungsfall drauf an. Um das Ganze aber ein bisschen auszuführen, genau das habe ich mir in meiner Dissertation auch angeschaut, damals im Rahmen von Fußgängern, weil sich hier natürlich auch die Frage gestellt hat, muss ich denn eigentlich eine komplette Stadt in VR nachbauen, um einen einzelnen Aspekt zu untersuchen? Vorher habe ich schon kurz erwähnt, ganz, ganz häufiger Anwendungsfall von Fußgängersimulatoren ist zum Beispiel, sich anzuschauen, wie man auf autonome Fahrzeuge reagiert. Aber dazu brauche ich eigentlich nicht die ganze Stadt und nicht den ganzen Aufwand, eine virtuelle Umgebung komplett nachzubauen und den ganzen Stadtverkehr zu skripten und den auch noch zu designen und im schlimmsten Fall den auch noch physikalisch real zu gestalten, sondern eigentlich interessieren mich nur einzelne Aspekte meistens. Und genau in dem Kontext habe ich mir meine Forschung auch angeschaut, kann ich nicht eigentlich auch einfach Augmented Reality benutzen? Damals war das Problem aber noch ein bisschen, HoloLens 1 war da gerade die Brille auf dem Markt, eigentlich die einzige AR-Brille, dass das Field of View sehr, sehr, sehr limitiert war. Und das hat in unterschiedlichsten Anwendungsfällen auf jeden Fall Sinn ergeben, aber im Verkehrskontext war das eine sehr, sehr große Einschränkung, weil da natürlich sich viel auch im peripheren Sichtbereich abspielt und da ist das Field of View einfach zu klein gewesen. Aber es gab die Möglichkeit, Video-Pass-Through Augmented Reality zu realisieren. Das heißt, dass ich auf meine VR-Brille einfach eine Stereokamera draufgeklebt habe und einen Video-Feed von meiner realen Umgebung sehe. Und wenn ich diesen Video-Feed habe, dann kann ich den natürlich um digitale Inhalte anreichern. Und damit habe ich Augmented Reality, zumindest in eine Art davon. Und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich mir zum Beispiel ein einzelnes Fahrzeug anschaue. Dann kann ich mich nämlich genau an den Straßenrand stellen und einfach ein digitales Fahrzeug auf der realen Straße erscheinen lassen. In der Vergangenheit war das Problem natürlich noch, dass die Kameras, die die reale Umgebung gefilmt haben, die Stereokameras, nicht die besten waren. Das hat sich aber in den letzten Jahren auch gemausert. Das heißt, dass ich die Umgebung viel, viel besser schon filmen kann und den Match zwischen digitalen Objekten und realen Objekten schon viel besser hinbekomme. Und hier hat man natürlich auch noch Effekte mit dabei, die man vermeiden möchte und jetzt auch vermeiden kann. Zum Beispiel, dass ich nicht in ein Labor gehe und einen riesen Weißkittel-Effekt habe. Im schlimmsten Fall ist der Versuchsleiter noch neben mir und ich setze mir die Brille auf, sehe ihn nicht mehr, weiß aber, da ist jemand da und bin in einem sterilen Raum, sondern ich kann mich einfach an den Straßenrand stellen und eine Studie dadurch führen. Das heißt, es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und so ist es jetzt auch, so wie wir es heute einsetzen. Je nachdem, was eben am meisten Sinn macht, will ich eine ganze Experience untersuchen, wie vorher die Drohnenflug, den ich angesprochen habe, dann muss ich natürlich die ganze Umgebung bauen. Will ich jetzt aber nur einzelne dedizierte Objekte untersuchen, wie zum Beispiel ein neues Anzeigekonzept in einem Fahrzeugdesign, dann kann ich mich natürlich auch einfach in ein Fahrzeug setzen und da virtuelle Inhalte anzeigen lassen und muss nicht erst das ganze Fahrzeug bauen.
Das klingt immer alles so selbstverständlich, die Vorteile und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Aber hat sich das schon herumgesprochen? Also nutzen Unternehmen XR inzwischen standardmäßig im Design- und Entwicklungsprozess oder auch Behörden, wenn sie sich überlegen, was sie für neue Assistenzsysteme vorschreiben? Oder müsst ihr da noch viel Aufklärungsarbeit betreiben?
Witzigerweise sind die Behörden ganz vorne dabei. Nein, Schwan. Natürlich nicht. Leider. Es ist so, es gibt durchaus Industrien, in denen ist es gang und gäbe. Gerade die Industrien, wo viel Geld dahinter steckt, die sind naturgemäß diejenigen, die solche neuen Technologien früher adaptieren. Ja. Also ich weiß es ganz konkret, gerade in der Automobilindustrie, da wird schon viel mit XR gearbeitet, gerade im Designprozess, weil es einfach, wir hatten das Stichwort Immersion schon häufig. Es ist einfach, es ist was anderes, ob ich irgendeinen Prototypen tatsächlich in seiner wahren Größe sehen kann, ob ich ihn in einem gewissen Rahmen auch erfahren kann, indem ich drumherum gehe, wenn wir uns jetzt mal in der visuellen Extended Reality bewegen, als wenn ich das Ding nur und ausschließlich auf dem Bildschirm zu sehen kriege. Es gibt aber sehr, sehr viele Industrien, die das gerade unserer Meinung nach noch nicht in dem Umfang nutzen, wie man es nutzen könnte. Vor allem, wie gesagt, in dem ganz, ganz frühen Stadien des Designprozesses oder des Entwicklungsprozesses. Das ist mal einer von diesen Anwendungsfällen, wo wir den Leuten nicht sagen, nein, ihr müsst hier nichts mit VR machen, sondern das ist mal ein Fall, wo wir sehr, sehr gerne und vehement durchaus dafür einstehen, dass es das einer der sehr, sehr sinnvollen Anwendungsfälle ist, weil ich halt meine Nutzenden buchstäblich in die Mitte einer Realität bringen kann und damit in die Mitte und ins Zentrum eines Entwicklungsprozesses.
Welche Branchen wäre das zum Beispiel, die da noch Nachbesserungsbedarf haben?
Ganz konkret, also wir hatten vorher kurz das Beispiel aus dem Service Design mit dem Drohnensimulator. Jetzt stell dir mal vor, wie so ein KVR, ja, gestaltet ist mit, ich gehe da irgendwann hin und ziehe eine Nummer. Also ja, mittlerweile gibt es zum großen Teil online Terminvereinbarungen, aber auch nicht für alles und auch nicht unbedingt für die Funktionen, die ich vielleicht hoffentlich oder bald mal online durchführen können möchte.
Kurzer Einwand, das KVR für alle Nicht-Münchnerinnen und Münchner ist das Kreisverwaltungsreferat.
Richtig. Ja, ich bin noch zu Hause gemeldet in einem kleinen bayerischen Dorf und mache meine Behördengänge dort. Aus gutem Grund, also Zweitwohnsitz natürlich, aber ermöglicht das. Sowas sind denkbare Szenarien, die super, super cool sind, die tatsächlich auch so einen gewissen gesellschaftlichen Benefit-Anspruch dann haben, dass ich nicht immer nur arbeiten muss für, ne, sondern dass ich sagen kann, hier helfe ich direkt allen Bürgerinnen und Bürgern irgendwie einer Stadt. Grundsätzlich ist es aber häufig so, dass der Philipp hat es vorher schon gesagt, es gibt VR oder XR schon sehr, sehr lange in unterschiedlichen Qualitäten. Und Menschen, die früher mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, weil sie zum Beispiel eine Oculus auf hatten, die zwar, was gewisse Dinge angeht, super cool ist, aber das Field of View zum Beispiel von der HoloLens, auch gewisse Dinge macht die HoloLens sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Gewisse andere Dinge, also wie groß ist mein Darstellungsbereich tatsächlich, den ich da überlagern kann? Das ist einfach nicht besonders viel. Und wir Menschen tendieren halt dazu, das mentale Modell dann von Virtual oder Extended Reality zu behalten. Und da müssen wir dann ab und zu Überzeugungsarbeit leisten, dass sich tatsächlich mittlerweile was geändert hat. Und dass es nicht mehr so aussieht wie früher. Und dass es entsprechend sinnvollere Anwendungsfälle gibt. Und man gerade gemeinsam, wenn man sich überlegt, was man machen könnte, häufig zu sehr, sehr coolen Lösungen und Ideen kommen kann.
Die Hardware hat bisher einige Anwendungsmöglichkeiten noch limitiert und hat auch zu diesen Erfahrungen geführt, dass die Leute sagen, es funktioniert ja gar nicht. Nun wird die Hardware immer besser, gerade auch in den letzten Monaten und Jahren. Was könnte denn die immer weitere Verbesserung der Hardware auch für eure Arbeit in Zukunft bedeuten? Was könnte dadurch vielleicht möglich werden, was heute eigentlich noch nicht so richtig funktioniert?
Man hat es in der Vergangenheit schon so ein bisschen gesehen, was die Weiterentwicklung vor allem von Head-Mounted Devices ermöglicht. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu den Simulatoren, Fahrsimulator, Riesenraum, der voller Projektionsflächen ist und High-End-Beamern und ein Fahrzeug steht in der Mitte. Fußgängersimulatoren früher waren in sogenannten Caves, wo auch einfach die Wände aus Projektionsflächen bestehen und ich das virtuelle Szenario um mich rundum habe. Weil es damals einfach notwendig war, weil die Head-Mounted Devices technologisch noch nicht weit genug waren, um die gleiche Experience zu liefern. Aber die Brillen heutzutage sind eben schon so weit, dass ich anstatt einen Riesenraum mit riesigem Budget ausstatten zu müssen, mir einfach eine VR-Brille kaufen kann und da die gleiche Erfahrung erzeugen kann und gleich hochwertige Erfahrung auch erzeugen kann. Also hier hat man schon massiv gesehen, was der technologische Fortschritt ermöglicht. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön für uns, weil wir mit wenig finanziellen Ressourcen schon eine gute Experience aufbauen können und nicht erstmal in Hardware richtig viel investieren müssen. Aber natürlich gibt es auch noch immer Wünsche, die offen bleiben. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass Eye-Tracking auch Einzug erhalten hat in die VR-Brillen. Und das ist natürlich für uns als Ergonomen super, weil wir einfach ein eingebautes Eye-Tracking in der Brille haben und gleich schauen können, wo haben denn die Leute wie lange hingeschaut, wie sehen denn die Blickzuwendungszeiten aus. Sonst müssen wir immer kompliziert einen Eye-Tracker irgendwie noch irgendwo verbauen. Das müssen wir jetzt auch nicht mehr. Das ist natürlich auch noch einfacher geworden. Visuell in der Auflösung hat sich auch sehr viel getan. Begriffe wie der Screen-Door-Effekt, also dieses Fliegengitter-Effekt, dass man zu nah mit den Linsen am Bildschirm dran ist, sind eigentlich auch schon fast ein Ding der Vergangenheit. Und generell werden die Umgebungen auch immer schöner und auch immer realer, was es natürlich besser macht für uns, valide Ergebnisse auch zu erzielen. Auf der anderen Seite sind es alles, was ich angesprochen habe, eigentlich rein visuelle Aspekte. Und wenn man jetzt mal den Begriff XR oder Virtual Reality weiterdenkt und loslöst von dem einen Sinneskanal, dann gibt es natürlich auch noch mehr außenrum dumm. Auditiv ist man natürlich auch schon ziemlich weit, aber das ganze Thema Haptik, würde ich sagen, steckt gerade in den Kinderschuhen und wird sehr, sehr, sehr viel dran gearbeitet. Wie kann ich denn gutes haptisches Feedback oder haptische Reize simulieren? Da tut sich gerade was. Andere Themen wie zum Beispiel, wie kann ich denn Geschmack sinnvoll in der virtuellen Umgebung simulieren? Muss ich sowas überhaupt? Aber wie kann ich es machen? Das ist noch ein paar Jahre weiter hinterher. Insgesamt tut sich wahnsinnig viel und es wird auch immer schneller und die technologischen Sprünge werden immer größer, was uns natürlich zugutekommt. Aber um die perfekte virtuelle Umgebung zu haben, damit ich die gleichen Ergebnisse erzielen könnte, wenn ich jetzt eine Studie in der Realität mache, da sind wir natürlich noch ein gutes Stück weit weg.
Das führt mich ja gleich zu der ganz wichtigen Frage. Wie valide ist es denn überhaupt, wenn es nicht 1:1 ganz real ist und du die Abgase nicht auch noch riechst?
Ja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, würde ich sagen.
Das kommt darauf an, wie immer.
Das hätte ich auch als nächstes, glaube ich, noch sagen können. ich glaube, die gute Nachricht ist, man kann sehr, sehr gute und valide Forschungsergebnisse damit erzielen. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, was kann man damit nicht machen. Ich habe es vorher angesprochen, 2015, 16, 17 sind natürlich wahnsinnig viele Simulatoren im Bereich der Ergonomie oder Human Factors Engineering überall auf der Welt aus dem Boden gesprossen, weil auf einmal alles möglich war. Zumindest war das die Stimmung damals. Aber mittlerweile zeigt sich, okay, es ist nicht alles möglich, sondern ich muss natürlich auch ein bisschen erstmal untersuchen, was genau ist denn möglich. Und ich kann relative Effekte sehr, sehr gut untersuchen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Fahrzeug ein gewisses Anzeigekonzept in der virtuellen Umgebung hat und mein Fußgänger irgendwas kommunizieren möchte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch in der Realität funktioniert. Aber absolute Werte, wie zum Beispiel, das Auto soll jetzt 10 km/h schneller fahren oder um so und so viel Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigen oder bremsen. Solche Werte kann ich nicht übertragen, weil die Simulation doch immer nicht ganz genau die reale Erfahrung ist und ich trotzdem weiß, okay, ich habe eine Brille auf, ich bin hier im realen Straßenverkehr und es ist in einer gewissen Weise doch noch den Menschen einfach ein bisschen beeinflusst und die absolute Simulation noch nicht so wirklich erreicht ist.
Riesenvorteil ist, ich kann, wie gesagt, eine recht gute Vorauswahl vor allem schon mal treffen, weil ich unterschiedliche Systeme miteinander sehr gut vergleichen kann in demselben Ökosystem und diese Ergebnisse sich auch auf die Realität übertragen lassen. Ja, das heißt also ganz aus der Luft gegriffen, wenn ich bei einem weißen Auto weniger Angst habe in der virtuellen Realität als bei einem schwarzen Auto oder einem blauen Auto oder einem roten Auto, dann hätte ich diesen gleichen Effekt in der Realität auch. Nur mit anderer absoluter Amplitude, also Ausprägung des Ganzen. Es würde aber natürlich dazu führen, dass ich 4 Varianten in der virtuellen Realität testen kann und nur eine Variante für gegebenenfalls dann die absoluten Zahlen tatsächlich in der Realität testen muss. Was das Ganze natürlich schneller macht, kostengünstiger macht und damit recht attraktiv.
Und gegenüber, man kann es gar nicht vorher testen in einer dreidimensionalen, fast realistischen Welt, ist es ja auch ein großer Vorteil. Gibt es denn Themen, Fragestellungen und Produkte, an denen ihr schon immer mal arbeiten wolltet, die ihr aber noch nicht bisher bearbeitet habt?
Ganz sicher gibt es die. Die Frage ist, ob wir sie alle kennen. Nein, wir haben es ja schon gesagt, Verkehrskontext, hat man jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, ist so eine Domäne, in der gerade die XR-Forschung im Human Factors oder Ergonomiebereich recht stark verankert ist. Das machen wir immer noch gern. Aber wir freuen uns immer über neue spannende Domänen, über neue spannende Branchen, in die man reinschauen kann. Was ich wahnsinnig gern mal wieder angehen würde, ist, der Philipp und ich haben vor Jahren mal in unserer Uni-Zeit, also als wir dort gelehrt haben, mit einem studentischen Projekt uns die Arbeitsplätze der Wiesenbedienungen angeschaut. Also wir waren da im Bierzelt, jetzt ist gerade wieder Wiesenzeit. Wir waren damals auf dem Frühlingsfest und haben dann über den Sommer ein Projekt gemacht, um das Ganze dann auf der Wiesen selber wieder testen zu können. Und da ist unglaublich viel, wie man einfach Arbeitsbedingungen verbessern kann. Also ich denke, die allermeisten haben zumindest irgendwie vom Hörensagen schon mal mitbekommen, dass das ein unglaublicher Knochenjob ist dort. Und das ist natürlich was uns als Ergonomen so nicht ganz so gut gefällt, naturgemäß. Und gleichzeitig ist es natürlich so ein bisschen, klar, ein Heimatthema, ein cooles Thema. Und eins, wie gesagt, wo wir auch glauben, dass die XR ganz viel helfen kann. Egal jetzt wo, sei es der Bestellprozess, sei es der Auslieferprozess, sei es selbst irgendwie eine Pausenzeitengeschichte, das gesamte System, das ist wie gesagt sowas, was sich die Ergonomie eigentlich immer ganz gerne anschaut, dass sie so einen Systemansatz fährt und nicht nur einzelne Faktoren betrachtet, sondern sich das gesamte System anschaut.
Sehr gut. Wir haben es geschafft, einen Podcast über XR und Ergonomie mit der Wiesen zu beenden, während sie läuft. Und 26.09. ist heute, das Oktoberfest ist in vollem Gange. Philipp und Lorenz, herzlichen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit bei Proband 15 oder vorher schon in eure wissenschaftliche Arbeit. Und ich würde sagen, wer da jetzt mehr Interesse hat oder vielleicht sogar Fragestellungen hat, die man so lösen könnte, meldet euch bei den beiden, die freuen sich sicher. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Danke euch.
Ja, danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Folge 64 vom New Realities Podcast von 1C9 und XRHub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren, weiterempfehlen bitte. In den Shownotes, da findet ihr den Link zu Proband 15, wo ihr mehr über die Arbeit von Lorenz und Philipp erfahren könnt. Noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen, und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.